Seele wartet auf den Herrn. Das ist mein Thema heute. Die Seele hat eine ganz wichtige Funktion. Keiner weiß, wo die Seele drin ist. Ob sie im Kopf ist, im Bauch ist oder in den Füßen ist oder im Herzen ist oder irgendwo in der Luft. Wir wissen es nicht. Oder dass unser Aura, was ist die Seele? Aber das überlasse ich den Philosophen. Darüber will ich heute nicht grübeln und nachdenken. Aber ich möchte einfach die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, mit euch teilen. Meine Seele wartet auf Gott. Ich warte auf den Herrn, dass er mir hilft, dass er mir beisteht, dass er mich errettet, dass er mir Kraft gibt, dass er mich führt, dass er mich leitet. Ich habe so viel in meiner Liste, in meinem Katalog, was ich hier für meine Seele alles beordne oder bestelle. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen früh. Morgen früh werde ich Fortsetzung machen von dem, was ich heute schon aufreiße. Jesus ist genug. Wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat überhaupt nichts. Der kann Geld haben, der kann Erfolg haben, der kann Karriere machen, aber der ist ein armer Tropf. Aber Jesus ist mehr als genug. Das wird meine Botschaft sein. Am Mittwoch, so Gott will und wir leben, werden wir über Werke uns Gedanken machen. Deine Werke, deine Taten, deine Handlungen, deine Worte, deine Gedanken, die beweisen, dass Geistes Kind du bist, wer in dir drin wohnt. Denn aus dem Munde, aus dem Herzen, aus den Händen, das kommt das raus, denn die Hände sind nichts anderes auch als nur eine Verlängerung des Herzens. So, das, was da rauskommt, das zeigt, wer du bist, was du kannst, was du gelernt hast. So, nur nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein. Die Gottesdienste sind im Internet oder sind auf den Einladungszettel nachzulesen. So, meine Seele wartet auf Gott. Halleluja. Ich warte auf Gott. Ich warte auf seine Hilfe, auf seine Offenbarung. Und das erwarte ich jeden Tag. Ich bin noch nicht fertig. Weißt du, wenn ich manchmal denke, jetzt hast du schon was. Oder jetzt hast du schon so viel von Gott bekommen. Gott hat noch so viel zu geben. Das ist nur, ja, nicht einmal die Spitze des Eisberges. Gott hat so viel zu geben. Ich möchte hier die Stelle nehmen. Ich werde heute mehrere Bibelstellen nehmen aus dem Psalmen. Heute werde ich Psalmen ein bisschen verwenden. Psalm 42, da wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit Gott meine Seele nach dir. Der Felix Mendelssohn Bartholdy hat diesen Psalm 42 vertont, also diese Psalmkantate. Also das war so, das hat auf der Hochzeitsreise geschrieben damals und ist einer zu diesen fünf großen Orchesterpsalmen, was er da geschrieben hat. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Auf der Hochzeitsreise hat er das mit seiner lieben Frau geschrieben und dann einfach, ja, produziert, als er da im Schwarzwald und in Elsass war. Und dort schrieb er. Und ich möchte statt dem Psalm lesen, die Worte, die er einfach zusammen in seinem Psalm, seinem Lied, Psalmlied geschrieben hat, einfach, das ist, da singen zuerst mal die Frauen, da singen dann die Männer, da singen sie alle zusammen. Weißt du, und das ist so ein Oratorium. Meine Seele dürstet nach Gott, schreibt er. Also ich zitiere, er hat ja die Psalmen aufgearbeitet. Eigentlich, die Psalmen sollen von den Kinderchora gesungen werden. Die Kinderchora, das waren die Kinder von dem Vater, der gegen Gott rebelliert hat, gegen Moses rebelliert hat. Und du siehst, auch wenn der Vater Dummheiten macht, Gott segnet die Kinder und bestraft nicht wegen der Dummheit der Eltern die Kinder. Denn jeder muss selber seine Suppe auslöffeln, was er einbrockt. Aber der Korah hat rebelliert. Aber die Kinder, die waren Psalmsänger. Die haben im Gottesdienst den Herrn gepriesen und gelobt. Kinder Korah. So, von denen kommt dieser Psalm und noch die anderen auch, die gesungen und gespielt worden sind. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich da hinkommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man mir täglich zu mir sagt, wo ist dein Gott? Ich weiß nicht, ob du das schon auch erlebst, dass die Leute sagen, wo ist dein Gott? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Christentum? Wo ist dein Heiliger Geist? Verstehst du? Du betest und vertraust Gott und das ist gar nichts. Und hier, täglich sagt man zu mir, wo ist dein Gott? Wenn ich das inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst. Du siehst, ich schütte mein Herz bei mir selbst aus. Du musst nicht irgendwo öffentlich auf dem Podest deine Sünden beichten und bekennen oder Ohren beichten. Nein, bei dir selbst. Du bekennst, Herr, siehst, die Menschen verstehen mich nicht. Und wir haben so schöne Lieder gesungen. Verstehst du? Meine Seele schreit zu dir. Denn ich wollte gerne hingehen. Dieser Psalm 42 oder die anderen Psalmen sind Wallfahrts. Psalmen, die haben die Juden gesungen, wenn sie dann aus Babylon kamen, hinauf zum Tempelberg gingen. Darum wollte ich gerne hingehen mit dem Haufen und Wallen zu deinem Hause. Dieser Psalmist, der diesen Psalm hier schrieb, der konnte nicht gehen, der wollte gerne gehen, aber der konnte, ich wollte gerne, du siehst, er wollte gerne gehen, aber er wollte dabei sein und frohlocken und danken und er wollte mit diesem ganzen Haufen feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Kennst du sowas nachts? Drehst dich von einer Seite auf die andere. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Weißt du, Gott hilft uns nicht, dass er zupackt, dass er was durchschüttelt. Nein, er schaut uns an und sagt, mach's, ich bin mit dir. Geh, ich begleite dich mit meinen Augen und ich behüte dich. Verstehst du, leitet mit meinem Angesicht oder mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in dir. Weißt du, hast du auch schon solche Phasen gehabt, wo dir das Essen nicht geschmeckt hat, wo du keine Lust zu nichts gehabt hast, wolltest am liebsten sterben? Solche Phasen haben wir alle mal durchgemacht, dass wir depressiv geworden sind. Meine Seele in mir ist betrübt, darum gedenke ich an dich. Das ist der Ausweg. Du siehst also diese Wechselpsalmen, Wechselgesang. Also, meine Seele ist betrübt, aber darum gedenke ich an dich. Wir haben ja gestern gehabt, lobe den Herrn. Dann kommst du aus deinem Tal raus, dann findest du aus deinem Labyrinth heraus. Du musst den Herrn loben. Hier, warum betrübst du dich, meine Seele? Gedenk an Gott. Liste auf, 4. Mose, habe ich euch ja gesagt, ist Numeri, das heißt Aufzählung. Verstehst du, da wird alles aufgezählt, wo die Kinder Israel überall gewesen sind. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und halt alle deine Gebrechen. Darum gedenke ich an dich, Ausrufezeichen. Deine Fluten rauschen daher. Da ist hier eine Tiefe und an der andere über mir rüber braust. Hast du schon solche Wellen gesehen? Riesenwellen. Und die brausen über einen dahin. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich rüber. Mein Gott, betrübt ist meine Seele, dass sowas mir passiert, dass ich sowas durchleben muss. Weißt du, uns wäre es lieber, dass die anderen das durchmachen müssen. Aber nein, uns erwischt es. Uns erwischt es. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Und der Herr hat dieses des Tages verheißen seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu meinem Gott meines Lebens. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Warum hast du mich vergessen? Du hast mich eingeladen, bestellt und nicht abgeholt. Verstehst? Das ist, was wir erleben. Das ist das Christenleben. Leute, wir denken manchmal, das Christenleben ist Halleluja, Lob und Dank. Nein, die christliche Zeit ist ganz was anderes. Die christliche Zeit ist eine Wartezeit, eine stille Zeit, eine Zeit, wo du einfach auf Gott wartest. Betrübt ist meine Seele in mir. Warum muss das mir passieren? Warum vergisst du mich? Warum muss ich so traurig gehen? Und mein Feind bedrängt mich. Warum das alles? Warum darf der Feind mich bedrängen? Von allen Seiten werde ich angegangen. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Mein Gott. Weißt du, und dann im Schlusschor, dann als alle, da singen alle Männer und Frauen, also die einzelnen Solostimmen und dergleichen, die singen alle zusammen und dann sagen sie noch einmal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so traurig in mir? Harre auf Gott. Harre auf Gott. Weißt du, was Harren ist? Nicht die Haare rausraufen, sondern stille sein und warten. Und einfach, weißt du, der Herr sagt, sogar die Haare auf dein Haupt sind gezählt. Harren, das ist ein altes deutsches Wort, das wir nicht mehr kennen, wir wissen nicht mehr, was Harren ist. Denn ich werde ihm noch danken, in diesem Schlusschor heißt es dann weiter, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Preis dem Herrn, den Gott Israels, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, der Sänger des Psalms, der ruft aus der Notsituation heraus hier und ich werde danken und ich werde Gott preisen. Warte, es geht alles vorbei. Ob du was tust oder nichts tust, das Leben geht weiter. Ob du was unternimmst oder nicht, das Leben geht weiter. Und er sehnt sich nach Gott, aber er sieht die Leute um mich herum spotten. Und gerade musische Menschen, die also Musik lieben, sensibel sind, die melancholisch veranlagt sind, die sehen, du, die Leute verstehen mich nicht, die, wie die mich angucken, die zeigen mir zwar keinen Vogel, aber die denken, der hat einen Vogel. Verstehst du? Und so weiter. Und die treiben Spott mit mir. Und der Asaf, der Dichter Asaf in seinem Psalm schreibt dann weiter, wenn ich so ihn lese, weißt du, wie geht's den Gottlosen so gut? Die haben Erfolg, die machen Karriere, die sind gesegnet, äußerlich, man denkt, denen fehlt nichts. Und ich als Kind Gottes, ich als Christ, ich muss unten durch ins Jobcenter gehen, Arbeit suchen oder betteln gehen oder was auch immer ist. Weißt du, das gehört zu unserem Leben. Und ich als Christ, ich will nichts falsch machen, ich verhalte mich richtig und ich werde verspottet. Und der Sänger erinnert, wie war doch früher so schön, als er noch jung war. Wahrscheinlich war er ein bisschen älter, dass er nicht mehr laufen konnte, von Babylon bis nach Jerusalem. Er bedauert, dass er an dieser Wallfahrt nicht teilnehmen kann. Und trotz seines Leides bleibt er der Sänger. Trotz seiner Schwierigkeiten ist er überzeugt, mein Gott kann mir helfen und mein Gott wird mir helfen. Halleluja. Und wir sind genau solche Wanderer, Pilger, Wanderer zwischen den Welten, zwischen Wissen, der Herr wird es tun, aber noch nicht haben. Oder der Herr hat es schon getan, aber wir haben es noch nicht ergriffen und erfasst. Wir sind Bürger im Himmel, aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch hier in Deutschland oder wo auch immer. Wir sind Wartende und Suchende. Ich möchte ein anderes Bild noch nehmen. Das hat mich so inspiriert in der Vorbereitung. Das Hohelied, das ist so von Salomo. Weißt du, der wusste, was Liebe ist. Der hat ja 900 Frauen gehabt, verstehst du? Da hat er ja genug Erfahrung mit den Liebeleien und ja, geliebt werden. Und doch, was ist wahre Liebe, verstehst du? Es ist Sex, ist das wirkliche Liebe. Weißt du, der hat so viel gehabt und war doch nicht ganz glücklich, verstehst du? Ist alles nur Hasch nach Wind, schreibt er. Alles nach Wind, verstehst du? Aber das Hohelied ist so eine schöne, tolle Dichtung, ein Liebesgedicht. Und weil Mendelssohn diesen Psalm da vertont hat, diesen Lobepsalm und Pilgerpsalm auf der Hochzeitsreise, deshalb habe ich das auch gleich mit reingenommen, so die Liebe. Da hat er wahrscheinlich vieles mit hineingenommen aus dem Hohelied. In Hohelied 3, Vers 1, da heißt es von der Braut, nachts bin ich auf meinem Lager und suche nach seiner Seele. Wo ist mein Geliebter? Verstehst du? Und uns geht es genauso. Wir liegen auch manchmal nachts. Herr, wo bist du? Das, was der im Psalm hier reingedichtet hat, dieser Mendelssohn, ich fand ihn nicht. Ich fand ihn nicht. Ich suchte nachts. Und dann weiter, ich will aufstehen, in die Stadt gehen und umhergehen auf die Gassen und Straßen als Mädchen, das ist gefährlich. Aber ich will suchen ihn, meinen Geliebten, ich suche den, den ich nicht finden kann. Wo ist der, den meine Seele liebt? Wo ist der? Und Geschwister, ich muss hier ein paar Wahrheiten sagen, ein paar heilige Kühe schlachten. Weißt du, wir Christen, wir bilden ein, ich hab's gefunden. Verstehst du? Nein, wir sind auf der Suche noch alle miteinander. Ich habe Jesus gefunden, aber ich kenne ihn noch nicht so, wie ich ihn kennen sollte. Er hat noch viel mehr. Ich suche, wo ist er, wo ist er? Er ist nicht im Bett, wo ist er, mein Geliebter? Ich suchte den, den meine Seele so liebt. Hohelied 5, Vers 6, weiter. Aber als ich meinen Freund aufgetan hatte, war er weg und er ist fortgegangen. Der, der meine Seele liebte. Weißt, ich habe Jesus eingeladen, komm Herr Jesus in mein Leben. Und plötzlich ist er weg. Jesus wurde entrückt. Verstehst du? Und dann sagt, ich lasse meinen Heiligen Geist euch zurück. Wo ist er denn, meine Seele liebte? Ich suchte ihn. Kaum habe ich Ja zu Jesus gesagt. Kaum war ich in der Gemeinde. Kaum bin ich Christ geworden. Und dann ist schon die Hölle los. Wo ist er? Wo ist er? Und so auch die Jünger. Die Jünger mussten warten. Und wir sind alles miteinander warten. Sie haben gewartet, sie haben den Segen bekommen, der Herr segnete sie vom Ölberg und dann, pst, weg war er. Ja, weg war er. Sie mussten warten auf den Heiligen Geist 10 Tage lang. Aus Angst vor den Juden haben sie die Türen verschlossen, verriegelt. Pst, Stille. Warten auf den Tröster. Geschwister, das ist unsere Situation. Warten auf den Tag X, wo der Herr dann, unser Bräutigam, unser Heiland, unser Seelenfreund erscheint. Der Tröster, dieser Beistand, bis der plötzlich vor uns steht, der war da, ich habe Ja zu ihm gesagt und der ist weggeflogen. Das ist die Geschichte, in der wir alle drin stecken. Wo ist die Verheißung? Wo ist das, der Herr sagt, ich bin alle Tage bei euch? Jetzt musst du plötzlich auf deine eigenen Füße stehen. Wo ist der, dass er mir hilft? Dass er eingreift? Und jetzt wurde der Heilige Geist erwartet, so wie Jesus angekündigt hatte. Und es kam. Also das ganze Alte Testament ist voller Warten. Die warten auf den Messias, die warten auf das gelobte Land, die warten und warten und warten. Christenleben ist auch ein ständiges, permanentes Warten. Du sitzt hier heute Abend und du sagst, was kommt noch? Aber ich sage dir eines, wenn du mit dem Heiland gehst, das Schönste kommt noch. Glaub mir das, das Schönste, das Beste kommt noch. Vertraue, das Leben ist noch nicht zu Ende. Das irdische Leben muss abgeschlossen werden. So die Braut sucht, wo ist er, denn meine Seele liebt. Ich möchte noch mehr vom Heiland. Das ganze Alte Testament. Alle, sind alles nur Verheißungen auf Jesus, Verheißungen auf den Heiligen Geist, Verheißungen auf den Segen. Aber wo ist der ganze Segen? Abraham zog aus Ur in Chaldea und er suchte das gelobte Land. Und was fand er? Eine Beerdigungsstätte in Hebron, das war alles. Dort ist er gelandet. Und ich werde dir das Land zeigen, das ich dir gebe. Aber er hat das Land nicht bekommen, aber seine Kinder nach ihm, die haben das Land bewohnt und bevölkert. Im Neuen Testament ist die Erfüllung von den Verheißungen Gottes, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist diese Erfüllung der Verheißung. Und alles hat darauf zugearbeitet, ohne den Heiligen Geist, wir würden verzweifeln in dieser Welt. Und das ist nämlich der bei dir bleibt, der Heilige Geist, der Tröster, bleibt bei uns ewiglich. Der Heiland ist weggegangen. Und die Sehnsucht bleibt zurück. Der Wunsch bleibt zurück. Das ist, ich sehe nicht, wo ist mein Herr? Und je mehr du ihn suchst, desto mehr empfindest, wir gehen immer aneinander vorbei. Wenn du die Geschichte weiterliest, lies mal das Hohe Lied. Mal so, verlieb dich mal in den Heiland. Und du wirst merken, der Bräutigam und die Braut, die gehen ständig aneinander vorbei. Die begegnen sich gar nicht. Die sind da, die beide suchen einander. Der Herr sucht dich und du suchst den Herrn. Das ist die Situation. Das passiert tagtäglich. Der Herr sagt, mich verlangt mit euch das Abendmahl zu halten. Wir werden, so verstehst du, was wir in der Gemeinde immer wieder machen. Mir jetzt verlangt mit euch das Mahl zu halten, die Gemeinschaft zu haben. Und er ist nicht da. Alle sind da, ich bin da. Und meine Geschwister sind da, aber der Herr ist nicht da. Aber er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich wieder doch mitten unter ihnen. Ein Spannungsfeld. Christen müssen lernen, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen. Wir müssen lernen, zu warten, bis Gott handelt, bis Gottes Stunde kommt, bis Gott es gibt, bis es wirklich vom Herrn passiert. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr, dieser Kairos. Wir leben nach Chronos, das sind diese zwei Begriffe von der Zeit, was wir in der Bibel haben. Chronologie ist diese fortlaufende Zeit, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er handelt, wenn seine Zeit erfüllt wird. Als die Zeit erfüllt ward, sandte er seinen Sohn. So, wir müssen warten, bis wir verstehen. Du kommst auch nicht gleich in die Schule. Erst wenn du von einem Ohr zum anderen rüberlangst und rüberlangen kannst. Dann hat man dich eingeschult. Also erst wenn wir verstehen und wenn wir lernbereit sind, wenn der Schüler mündig und erwachsen ist, dann kommt der Lehrer. Nicht vorher. Und dann kannst du in die Schule gehen und dann studieren und so weiter. Wir müssen warten, bis uns ein Licht aufgeht, bis wir dieses Rema haben, das Wort des Herrn. Aha, das ist es, das war es. Wir müssen warten, bis der Tag des Herrn kommt. Und bis Gott Geschichte macht, bis Gott in die Geschichte eingreift. Und was wir machen, das ist Revolution. Verstehst du, wir können Könige absetzen und wir können dann, ja, schlimmere Könige bekommen, als wir gehabt haben. Verstehst du, und es kommen keine besseren, sondern es kommen immer nur schlimmere Regenten, wenn wir denken, das muss weg. Aber wenn Gott es verändert, dann wird er sein Reich aufrichten. So, wir müssen warten, bis die Stunde Gottes einfach schlägt. Warten auf Gott, bis er vorübergeht, bis er handelt, bis er spricht. Meine Seele wartet auf Gott. Du, da stehst da. Und manche müssen ziemlich lang warten. Ich denke nur an Moses, der hat 40 Jahre gewartet, bis Gott ihm begegnete. Wie lange wartest du schon, bis Gott dir begegnet? Verstehst? Denk nicht nur, jetzt, der hätte mir schon gestern begegnen sollen. Nein, Gott lässt sich Zeit, bis du reif bist, bis du aufnahmefähig bist, bis dein Ohr geöffnet ist. Dein Auge geöffnet ist. 40 Jahre vergehen. Und dann steht er am Busch. Und dann denkt er, wenn der liebe Gott hat so viel Zeit gehabt, ich habe auch Zeit. Und er beeilt sich gar nicht, dass du da hinrennst und sagst, jetzt, da passiert was. Nein. Am Nachmittag denkt er, naja, in dich, das verbrennt nicht, dieser kleine Strauch. Und da geht er hin und sagt, ich will mal sehen. Und dann begegnet ihm Gott. Und dann bekommt er den Auftrag. Weißt du, mir ist auch von gestern, ich möchte noch was ganz kurz von gestern aufgreifen. Wir glauben jetzt, ich schreie zum Herrn und Gott wird mir helfen. Soll ich dir sagen, die Kinder Israel haben in Ägypten nach Gott geschrien, Herr, der Pharao piesackt uns, der Pharao quält uns, der tyrannisiert uns, dieser Diktator. Verstehst du, er macht uns fertig, wir müssen Ziegel brennen, Tag und Nacht bald, um seine Pyramiden zu bauen hier und seine Grabmäler. Die schrien zum Herrn. Aber da vergehen 80 Jahre, bis der Erlöser kommt, bis Moses kommt, bis er in Ägypten ausgebildet ist, bis er geistige Qualifikationen von der Wüste her mitbringt aus Midian. Und dann kommt Moses, lass mein Volk gehen. Und dann passiert, da geht dann nachher Schlag auf Schlag. Und es dauert 40 Jahre, bis die Israeliten vom Auszug bis zum Einzug ins gelobte Land kommen. 40 Jahre. Und wir möchten schnell, schnell, schnell Heiland. Hör auf mit diesem ganzen Instant-Christentum. Alles schnell. Weißt du, wir wollen so einen Automatengott, wo wir oben das Geld reinstecken und unten kommt dann die Schachtel raus. Psalm 130 ist auch so ein Psalm. Meine Seele wartet auf den Herrn. Und jetzt Vers 6, 130 Vers 6. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf den Morgen. Mehr als der Wächter auf den Morgen. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf den Morgen. Weißt du, der Wächter, da weiß jetzt, wenn der Morgen kommt, habe ich Feierabend. Das brauchen sie mich nicht mehr. Ich muss nachts die Stadt bewachen. Verstehst du? Nachts, meine Seele wartet auf den Herrn wie der Wächter auf den Morgen. Wann ist Feierabend? Wann habe ich endlich mal Ruhe? Wann kann ich mich zur Ruhe setzen? Du denkst, wenn du Rentner bist, dann hast du deine Ruhe. Weißt du, was du als Rentner bist? Rentier. Rentier. Verstehst du? Opa her, Oma her und was weiß ich, was so alles kommt. Verstehst du? Da wirst du so gefordert. Du bist ja frei, du könntest das machen und du hast ja so viel Zeit. Verstehst du? Da könntest du dorthin gehen und für mich das erledigen. Du wirst ein Rentier. Da warst du im Geschäftsleben noch gar nicht mal so gefordert. Also hast acht Stunden gearbeitet und hast deinen Feierabend gehabt. Aber jetzt hast deine Ruhe nicht. Dann kannst du Babys, auf mein Baby aufpassen, kannst du das machen. Das sind so Geschichten. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf den Morgen. Meine Seele ist eine wartende, harrende Seele, ein harrendes Glied. Ein Teil von mir, das wartet und wartet und wartet, wann wird es besser. Und wenn ich dann das wieder habe und erreicht habe, dann kommt was Neues. Die Seele ist in mir gefangen, meine Seele ist an mir festgenagelt, irgendwie werde ich sie nicht los, mein Schatten, mein Ich, meine Persönlichkeit. Ich habe das Wollen, aber eines fehlt mir, meiner Seele fehlt dieses Vollbringen. Ich schaff's nicht. Das ist, worauf ich warte, bis ich über meinen Schatten springen kann, bis ich das leisten kann. Ich habe das Wollen, aber Vollbringen, ich elender Mensch, Paulus Römer 7. Weißt du, wir warten, dass wir von Römer 7 auf Römer 8 umziehen dürfen. Und nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Und so könnte so viel, ich könnte so viel, meine Seele, meine Fantasie, meine Ideen, meine Utopien, meine Träume, meine Visionen, die sind so fantastisch. Ich könnte die Bäume ausreißen, aber das Fleisch macht nicht mit. Verstehst du? Meine Füße machen nicht mit, meine Hände machen nicht mit, mein Geldbeutel macht nicht mit, mein Körper macht nicht mit. Die Leute, die um mich herum sind, machen nicht mit. Weißt du, die Seele, die ist kräftig, die ist stark. Aber mein Fleisch ist in einem Fluch. Und ich muss erlösen. Wer wird mich erlösen von dem Fluch des Fleisches? Das ist ein Gebet, was die Alten immer gesprochen haben. Meine Seele wartet auf die Erlösung des Leibes, steht in der Bibel. Meine Seele wartet auf die Erlösung des Leibes. Römer Kapitel 8, Vers 20. Lies mal bis Vers 26. Die ganze Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Verstehst? Meine Seele wartet auf die Erlösung des Leibes. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles lebt auf Hoffnung. Ich hoffe und warte und erwarte. Meine Seele seufzt. Im Römer 8 lese ich weiter. Meine Seele ächzt. Meine Seele stöhnt. Wie lange noch? Es gibt ein schönes altes Lied, auch aus der christlichen Zeit. Es harrt die Braut so lange schon, verstehst du? Die Braut Jesu, die Gemeinde Jesu wartet schon 2000 1000 Jahre auf die Entrückung. Wir warten auf die Entrückung. Ich habe jemanden, wo mich ständig anruft, Pastor, hast du eine Vision, ein Zeichen vom Herrn oder einen Impuls? Wann findet die Entrückung statt? Ich bin so müde. Ich habe keine Lust mehr zum Leben. Verstehst du? So ist es. Wir warten. Keine Lust. Ich seufze. Unsere ganze Natur leidet. Denn die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, wenn der Tag X kommt. Der Tag ist noch nicht da. Also bilde auch nichts ein. Jetzt, wir sind erlöst, Halleluja, ich bin in der Freiheit. Nein, wir sind noch nicht in der Freiheit. Wir sind frei von dem Joch des Gesetzes. Ich muss nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn mehr funktionieren. Ich bin frei von diesem Gesetz, von der Vergänglichkeit. Stell dir mal vor, wenn dieses Gesetz heute noch gelten würde, da würden so viele ohne Zähne rumlaufen und ohne Augen. Wir haben die Berufung. Wir haben die Berufung, aber wir haben noch nicht den Beruf. Wir sind berufen. Jeder einzelne von uns ist wunderbar von Gott berufen. Aber wir sind noch nicht in unserem Amt. Ich sitze noch nicht an meinem Schreibtisch. Ich bin noch nicht dort angekommen, wo ich ankommen sollte. Aber die Berufung habe ich. Die Bestimmung habe ich in meinem Leben. Ich bin noch in der Ausbildung. In diesem Werden. In dem Werden zu dem, was Gott mich bestimmt hat und wo Gott mich haben will. Weißt du, so viele Christen, die denken, ja, ich bin berufen jetzt und jetzt geht's los. Nein, warte mal. Du wirst ganz schön warten. Und das ist die Schule, wo du hier bist. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Schule. Jetzt wartest du auf den Tag X. Wir sind berufen als Könige und Priester. Wir haben diese große Berufung. Jeder einzelne von uns, jedes Kind Gottes hat eine gewaltige Berufung. König und Priester. Aber ich will dir die Wahrheit sagen. Du bist noch nicht auf dem Thron. Du hast nur die Salbung. Wie der David. Der David wurde gesalbt als König. Und dann wird er gehetzt wie Karnickel. Von dem König Saul. Dann hat er nur Probleme und Schwierigkeiten. Wir haben schon die Krone. Die Krone habe ich schon in der Hand. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Verstehst du, dieses Bewusstsein? Das habe ich. Meine Seele weiß. Du wirst gekrönt und deine Krone gehört dir. Und die bewahre ich jetzt. Und die behalte ich, die gebe ich nicht her. Halte, was du hast. Aber du wirst gejagt. Verstehst du, auf dein Leben wird Kopfgeld gesetzt. Von dem König dieser Welt, verstehst du, vom Satan, von dem Fürst, die wird das Leben schwer gemacht. Da frage ich manchmal, was habe ich von der Salbung, wenn ich so gejagt wäre wie der David. David wurde gejagt. Kampf, Flucht, ich muss mich verstecken, ich muss zum Feind rüberlaufen, zu den Philistern und mit denen mitarbeiten und auf mein Leben das Kopfgeld gesetzt. Soll ich dir sagen, David ist zweimal als König gesalbt und eingesetzt worden, zweimal. Nicht nur einmal, dass er da als König eingesetzt wurde, der wurde zuerst mal König in Hebron. Und dann erst nach 7 Jahren der Flucht, des Kampfes, des Stresses, der Verfolgung, dann wurde erst König noch in Jerusalem gesalbt und eingesetzt. Also zuerst einmal wirst du König in Hebron. Aber was ist Hebron? Da liegt Abraham und Sarah begraben. Das ist alles. Das ist die Stätte der Erinnerung, Grabstätte. Da wurde der König auf dem Friedhof, so wie jetzt dieser Mohammed Ali mit seiner großen Beerdigung, verstehst du? Alle machen so Tamtam, aber was hat er da? Nichts wie eine Grabstätte. Alle Großen und alle Mächtigen müssen einmal von dieser Erde gehen, jeder Einzelne. Auch wenn er noch so populär und noch so beliebt ist, werden zweimal gekrönt. Einmal in Hebron und einmal dann als König von Jerusalem, vom Reich Gottes, Volk Gottes oder was das auch immer ist. Du bist als Kind Gottes, wenn du Jesu Eigentum bist, du bist schon Herr hier in dieser Welt, aber du wirst gejagt und du musst widerstehen und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Hier im Sichtbaren, da bist du der Herr. Du hast Autorität, sag und es wird geschehen und so weiter, aber du hast Kämpfe, dich durchzusetzen, zu behaupten, zu bewähren, hast nur Kämpfe, Kämpfe. In Römer Kapitel 8, Vers 22 und weiter lesen wir hier, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick nur mit Seufzen und Angst belastet ist. Wir wissen, wir spüren. Das schreibt Paulus, verstehst du, obwohl er den Heiligen Geist hat und weiß, es nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Aber wir wissen, die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick, bis jetzt, auch bis heute Abend, seufzt die ganze Schöpfung. Schaffen wir nicht. Wie geht's weiter? Nicht allein aber sie, die ganze Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe bekommen haben, seufzen in uns selbst. Der Geist Gottes seufzt in mir. Oh, Matthäus, oh, Matthäus, bleib fest am Ball. Gib's nicht auf, resigniere nicht. Mach weiter, kämpfe weiter, bete weiter, glaube weiter, diene weiter, predige weiter. Nicht allein aber, dass die Natur, die Schöpfung sich sehen, sondern auch wir, wo wir doch die Erstlingsgabe haben, das Feuer Gottes, die Salbung, den Heiligen Geist, auch wir sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes, der Körper. Wenn dieser Lump aufhört und nicht mehr da ist, dann kann ich wieder Gott dienen. Das ist, wo wir aussteigen müssen, den Körper. Wir brauchen hier die Erlösung, auf die warte ich noch. Jeder Einzelne. Bei einem geht es schneller, bei einem geht es langsamer. Und Gott bestimmt diesen Tag X. So, wir warten. So viele Leute, die warten auf die Entrückung. Die warten 2000 Jahre. Bis heute ist die Entrückung noch nicht passiert. Und irgendwann wird es passieren. Wenn der Herr kommt mit der Posaune Gottes und dem Erzengel und dergleichen. Denn wir sind zwar gerettet, heißt es, doch auf Hoffnung. Und die Hoffnung aber ist, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Wir sind gerettet. Jeder Einzelne, der heute Abend hier sitzt und Gottes Wort zuhört und an Jesus Christus glaubt, ist gerettet. Und wir haben die Rettung. Wir haben diese Krone. Und halte deine Krone, deine Berufung. Aber du bist noch nicht in dem Beruf, in dem Amt, in der Aufgabe. Wir hoffen es. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Wir sind ständig noch beim Kämpfen, beim Ringen. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Sogar da haben wir Probleme. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Bilde nicht ein, ich habe so viele Gebete, verstehst du? Da stehst du manchmal da und weißt nicht, wie sollst du anfangen. Du kennst nur das Vaterunser. Da steckt schon sehr viel drin. Aber ist das wirklich alles? Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist Gottes vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und da haben wir schon diesen Zirkus. Verstehst du? Ich kann gar nicht beten. Da musste jemand anders für mich als Fürbitter eintreten. Der Heilige Geist, obwohl ich Kind Gottes bin, aber ich stammle immer nur und seufze und klage und beschwere mich. Meine Seele sucht ihn, verstehst du? Hier aus dem Hohen Lied. Herr, wo bist du? Wo sind deine Zeichen? Wo sind die Wunder? Denk an den Gideon, verstehst du? Der Herr gibt ihm ein Wort. Du streitbarer Held, du sollst die Kinder Israel von den Midianitern von ihrer Hand befreien. Du sollst hier Sieger sein. Aber dann kommt der Gideon und sagt, mein Gott, wo sind die Wunder, die du da verheißen hast? Ich sehe gar nichts. Ich höre, was du in Ägypten getan hast. Ich höre, was du in der Wüste getan hast. Aber wo sind die Wunder jetzt? Wir werden belagert. Du streitbarer Held. Du siehst, wie Gott redet. Gott investiert etwas in uns. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wo ist er? Also, stell dir dieses Mädel da vor. Wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Freund? Die haben nicht elektrisches Licht gehabt. Und so weiter. Da kann man nicht schnell etwas anzünden. Nein, wo ist er, mein Freund? Ich sehe mich nach ihm. Wo finde ich? Sie findet ihn nicht. Und sie ist fast irre. Sie hat alles abgesucht, dieses Mädel. Sie hat alles abgesucht. Und du hast auch, wenn du ganz ehrlich bist, in deinem ganzen Leben bis jetzt, du hast abgesucht, wo ist mein Gott? Der wahre Gott, der lebendige Gott. Ist er bei den Hindus, ist er bei den Moslems, ist er bei den Juden, ist er bei den Katholiken, ist er bei den Pfingstlern, ist er bei den Protestanten? Wo ist der Gott? Und du suchst und suchst und suchst und suchst. Und dann denkst, das Reich Gottes in mir. Aber weißt du, ein trotzig und verzagt Ding ist das Herz. Das bis wieder nichts. Wo ist mein Gott? Wo ist mein Partner, mein Freund, mein Liebhaber und mein Bräutigam? Psalm 17, Vers 15. Ich will deinen Angesicht schauen, Herr, ich sehne mich, aber wo finde ich dich? Weißt du, da kannst du Mutter Therese angucken, dann kannst du Franz von Assisi angucken, dann kannst du alle Heiligen angucken. Verstehst du, wo ist dieser Gott? Wer repräsentiert ihn? Gott ist immer noch ein verborgener Gott. Bis heute Abend ist Gott noch ein verborgener Gott. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Meine Seele sucht dich. Und ich sage dir, wo ich überall Gott suche. Ich habe auch Gott gesucht, bis ich Jesus gefunden habe. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich vollkommen so gefunden habe, wie ich finden wollte. Ich werde nie vergessen, Gott hat mir die Augen geöffnet, als ich in Kiel evangelisiere und Zettel verteile. Kennst du Jesus? Oh, ich war so überzeugt, mein Traktat ist eine Bombe. Verstehst du? Und ich verteile das. Kennst du Jesus? Bis da ein Mann den Zettel liest, guckt es an und sagte, ich möchte es Ihnen zurückgeben, ich habe es schon durchgelesen. Sagen Sie mal, kennen Sie Jesus? Natürlich, ich bin Pastor, bin getauft, habe den Heiligen Geist, bin ordiniert, habe Theologie studiert und, was ich dem alles erzählt habe. Und ich habe mich gut verteidigt. Habe geglaubt wenigstens, dass ich mich gut verteidigt habe. Aber zu Hause, im Bett, mir passierte genau das, was bei diesem Mädel passierte, bei dieser Braut. Ich stehe nachts im Bett, ich kann nicht schlafen. Was hast du dem Mann erzählt? Der hat dich was gefragt. Kennst du Jesus? Und ich war so geschockt, dass ich nachts dem Heiland, dem Heiligen Geist sagen musste, Heiliger Geist, ich liebe Jesus. Ich sehne mich nach ihm. Ich möchte ihn mehr kennenlernen. Aber ich muss ehrlich sein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Und weißt du, was da passiert ist? Dann habe ich 40 Tage angefangen zu fasten. Er sagt, ich muss ihn kennenlernen. Nicht, dass ich den Leuten etwas erzähle und verzapfe und was vormache. Ich will Gott kennenlernen. Ich will Jesus kennenlernen. Kennst du Jesus? Ich will nicht nur einen Theologen kennen, theologischen Jesus, philosophischen Jesus oder pädagogischen Jesus oder jüdischen Jesus oder welchen Jesus auch immer. Ich will den richtigen Jesus kennenlernen. Wo ist der Seelenbräutigam? Wo ist mein Bräutigam? Und ich habe gesucht. Und ich muss ehrlich sagen, es sind fast 30 Tage vergangen. Gott hat zu mir zwar gesprochen, ich habe den Herrn lieb gehabt, ich habe immer gesucht, wo ist der Herr? Und ich habe immer wieder tolle Bibelstellen gefunden, aber plötzlich begann Gott zu mir so zu reden, wie ich das vorher gar nicht kannte. War geschockt. Und dann habe ich einfach mein Blatt Papier genommen, aufgeschrieben, was er mir gesagt hat und gezeigt hat. Und jetzt erst nach und nach im Lauf der Jahre, jetzt sind schon viele Jahre vergangen inzwischen, erst jetzt im Lauf der Jahre arbeite ich Stück für Stück ran an dem, was der Herr mir gezeigt hat. Im Fasten hat mir den Spiegel vorgehalten. Kennst du Jesus? Weißt du, wir denken, Pastoren predigen, manchmal predigen auch solche Leute auf der Straße, die du bekehren möchtest und missionieren möchtest. Kennst du Jesus? Wie steht's mit dir? Oh, ich hab den gesucht, verstehst du? Ich habe ihn in Tugenden gesucht, in Gerechtigkeit. Weißt du, perfekt, keiner Fliege was zu Leide tun, in der Treue, verstehst du? Oh, keinen Fehler machen, niemand verletzen, geradeaus gehen, verstehst du? Aber da war er auch nicht. Wo ist Gott? Verstehst du, wir wollen Gott sehen. Ich will euch wirklich helfen. Leute, spielt nicht damit. Das ist keine einfache Sache. Gott ist ein verborgener Gott. Und der ist nicht im Sturm, der ist nicht im Feuer, der ist nicht im Erdbeben. Der ist ganz woanders. Wo du nicht vermutest. Und du gar nicht glaubst. Weißt du, meine Seele hat den gesucht in der Erfüllung des Wortes Gottes. Alles, was ich gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss es tun, sei Täter des Wortes. Und ich habe fleißig getan, habe mich taufen lassen, habe den Heiligen Geist gebeten, in mein Leben zu kommen, habe Jesus bekannt auf der Straße, aber ich habe gemerkt, das ist auch nichts. Schön, der Herr liebt mich und der Herr war gut zu mir, aber das war nicht alles. Da war er auch nicht dabei. Ich habe erfüllt seine Gebote, habe ein anständiges Leben geführt, war bescheiden, hilfsbereit, was ich an Hilfsgütern nach Russland, nach Jugoslawien damals, Rumänien oder andere Länder gebracht habe. Versteht? Ich war so fleißig, habe gedacht, du musst Gutes tun, hilf den Armen und Mühseligen und Beladen. Und was ist passiert? Plötzlich habe ich gemerkt, ich werde nur ausgenutzt. Verstehst du? Ich diene Gott. Und ich habe wirklich was den Menschen Gutes getan. Ich habe die Menschen geliebt. Aber das war doch nicht alles. Da habe ich Jesus nicht entdeckt. Verstehst du? In der ganzen Hilfsbereitschaft und der ganzen Christentum. Bis Gott nur ein paar andere Sachen gezeigt hat. Verstehst du? Ich habe gedacht, in der Liebe, aber auch da ist nicht, er braucht die erste Liebe. Und in der Bibel heißt es, und das war mein Leben. Weißt du, du tust je länger, je mehr. Das war der Sendschreiber an der Epheser, was mich so umgehauen hat. Du tust je länger, je mehr. Aber ich vermisse etwas bei dir, die erste Liebe. Und dann habe ich gedacht, lieber Heiland, wie kriege ich diese erste Liebe? Bräutigam, mein Seelenheiland, wo bist denn du? Die erste Liebe. Und ich fing an, die erste Liebe zu suchen. Was ist die erste Liebe? Wie liebt man den Heiland? Weißt du, wo finde ich den, der meine Seele liebt und den, der mich liebt? Wie finde ich den? Ich weiß, der Herr ist da, Gott ist die Liebe. Aber wie kriege ich das hier rein? Und dann lese ich beim Salomo, verstehst, alles ist nur Hasche nach Wind. Alles ist nichts. Wenn du genau hinguckst, das ganze Leben ist nichts. Eleonore von Reuss schreibt ein schönes Lied. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein Heißverlangen von der Erde los. Verstehst du? Ich habe die Menschen gesehen. Ich habe die halbe Welt gesehen. Aber das hat nicht mein Herz befriedigt. Und sie kommen beladen und belastet mit Sünden und was weiß ich, mit Problemen und Sorgen und Stress und Krankheit zurück. Ich bin durch die Welt gegangen. Und sie finden nicht in Ehre und Liebe und so weiter. Sie kommen belastet mit Sünden zurück. Denk an den verlorenen Sohn. Der ging verloren, weil er was gesucht hat. Er hat gesucht das Leben. Er hat das gesucht. Kein Mensch geht verloren. Aber er geht verloren, weil er das Leben sucht. Was ist das Leben? Wo bin ich glücklich? Wo bin ich geborgen? Und dieses hohe Lied hier, wo ist mein Bräutigam? Wo ist er? Weißt du, du tappst im Dunkeln. Wo ist er? Und die Braut ist voller Sehnsucht. Die Seele schreit nach Gott. Verstehst du, das ist in uns drin, in jedem Menschen, egal wo du herkommst. Dann die liebe Braut verlässt ihre Hütte, verlässt ihr Schutz, schleicht sich vielleicht zum Fenster raus. Weißt du, ich muss euch eines sagen, wir wissen das nicht hier in Berlin, das ist nicht mehr das Liebesleben, was das Liebesleben sonst früher war. Früher hat man gefenstert, weißt du, da ist man rausgeschlichen, so auf dem Land draußen. Das war total anders, wie was Liebe ist und so weiter. Und sowas Uraltes ist im Hohen Lied enthalten. Das Mädel schleicht sich weg von zu Hause, verlässt die Sicherheit, was sie hat, und den Schutz des Elternhauses und sucht, wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Bräutigam? Geht in die dunkle Nacht hinaus, die Straßen waren noch nicht mit Laternen beleuchtet, die waren gar nicht so sicher, die Hunde bellen und die Wächter stehen da. Sie bringt sich in großer Gefahr und schau dein Leben, du suchst, wo ist der, den ich liebe? Ich meine, Jesus Christus, der Heiland, kennst du Jesus? Wo ist denn der? Weißt du, diesem Mädel war alles egal. Ich will ihn finden. Und für mich war das auch ein Punkt in meinem Leben. Herr, ich will dich finden. Ich will nicht anderen Leuten was erzählen und dann sich rausstellen, dass es nicht wahr. Weißt du, ich möchte selber hundertprozentig sicher sein, dass das, was ich verkündige, auch Wahrheit ist, dass ich selber das kenne. Kennst du Jesus? Und sie sucht hier um jeden Preis. Sie will den finden, den ihre Seele liebt. Wo ist der? In der ganzen Stadt. Sie sucht ihn vergebens in dem Laden, in der Clique, in dem Team. Und wo ist der? Welcher kann es mir sagen? Wo ist mein Bräutigam, mein Geliebter, den ich liebe, mit dem ich ja was anfangen will, mit dem ich zusammen leben will, mit dem ich zusammen was aufbauen möchte? Wo ist der? Und man sucht in Geschäftigkeiten. Weißt du, ich weiß, ich kam von der Bibelschule, habe angefangen zu predigen und so weiter. Ich dachte, ich muss die Welt revolutionieren, Straßenmärsche gemacht, Open-Air-Gottesdienste gemacht, bis dann ein Bruder zu mir kommt, ein älterer Bruder, und sagt, Bruder, man tut es heute Nacht, hat der Herr zu mir geredet. Und ich weiß, also der hat nicht gespielt mit der Gnade Gottes und er hat nicht der Theater gespielt, dass er mir was erzählt, er von dir heute Nacht geträumt. Verstehst du? Nein, der kam und Tränen fangen an zu laufen und sagt, Bruder, man tut es, ich muss dir was sagen. 80-jähriger Mann, und ich muss dir was sagen, der Herr hat zu mir geredet. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Den Satz hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, das ist, was der Herr mir gesagt hat. Was du damit machst, das ist dein Problem. Also hat mir das gesagt. Also, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und weißt du, was ich gemacht habe? Die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Aufgehört mit der Gebetsstunde, mit Jugendstunde, mit Bibelstunde und so weiter. Nur noch die wichtigsten Gottesdienste. Ich wollte nicht nur die Leute unterhalten und habe gemerkt, das ist nicht das, was Gott will. Es ist wichtig. Das soll man tun. Wir sollen das Evangelium predigen zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Aber Gott will ganz was anderes. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Also ich mache so viel, was Gott gar nicht will, dass ich tue. Und kennst du Jesus? Diese Braut sucht den Bräutigam. Meine Seele verlangt nach Gott. Bringt sich in Lebensgefahr, das Mädchen in Krisen, in Stürmen. Das legt sich mit den Wächtern an. Mit den Pastoren oder Gemeindeleute und was auch immer ist, was diese Wächter hier sein sollen, die da irgendwo aufpassen auf die Seelen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, fromme Leute. Weißt du, ich suche, aber du gerätst oft an die falschen Leute. Wächter, sagt mir, wo habt ihr gesehen, meinen Geliebten? Die Wächter haben nichts gemerkt, die haben gar nicht darauf geachtet. Nirgendwo findet sie den, den ihre Seele liebt. Das Lied, dieses hohe Lied, diese Kapitel, die sind voll Power. Lies das mal durch, so, wenn du Muse hast. Psalm 126, Vers 1. Da noch ganz schnell. Wenn der Herr Zion erlöst, werden wir sein wie die Träumenden. Weißt du, ich will diese Stelle umdeuten ein bisschen. Wenn der Herr die Gemeinde erlöst, seine Gemeinde erlöst, wenn er sein Volk erlöst, dann werden wir sein wie Nachtwandler. Weißt du, was ein Nachtwandler ist? Der Herr, so wie dieses Mädchen nachts rennt durch die Straßen, barfuß womöglich, im Unterhemd. Wo ist mein Geliebter? Ein Nachtwandler. Man wird dir sagen, und pass auf, wir werden sein wie die Träumenden, wir werden, ach, die haben gesagt, dort ist Christus. Nein, die sagen, dort ist Christus. Du kennst ja, was in Matthäus 24 steht. Die Menschen werden sagen, dort war dein Bräutigam und hier ist dein Bräutigam. Und ja, die werden sein wie die Träumenden, verführt, so leicht manipulierbar. Da ist Christus, dort ist Christus. Man wird uns von einem zum anderen schicken, von einem Seelsorger zum anderen, von einem Wächter zum anderen. Ja, geh zu dem, vielleicht hat er es gesehen, der sitzt auf dem höheren Turm. Weißt du, man wird dich zu den Krämer schicken, so wie die klugen Jungfrauen. Pass auf, die sind gar nicht so klug. Geh zu den Krämern und kauf, vielleicht geben sie euch ein bisschen Öl. Man wird dich von einer Gemeinde zur anderen schicken, von einem Verein zum anderen, von einem Priester zum anderen, von einem Propheten zum anderen, von einem Arzt zum anderen, von einem Experten zum anderen, verstehst du? Und du wirst den Bräutigam nicht finden. So wie man heutzutage, die Leute werden geschickt von einem Arzt zum anderen und man findet nicht die Krankheit, was mit ihnen los ist. Denn das Problem liegt oft viel, viel tiefer in der Seele. Und jetzt das Interessante ist, auch der Bräutigam hat seine Kammer verlassen. Der hat gemerkt, das Mädchen ist nicht da. Wo ist meine Braut? Und er sucht auch sie überall. Und ja, und die laufen aneinander ständig vorüber. Verstehst du? Da, wo der Bräutigam ist, da ist die Braut nicht. Und umgekehrt. Die begegnen sich einander gar nicht so richtig. Die treffen sich nicht. Und dann heißt es weiter in diesem hohen Lied, und der Bräutigam geht und sucht sie in der Wüste. Vielleicht ist es in der Wüste, denn man vermutet, Gläubige gehen gerne in die Wüste, in der Einöde, in der Stille, in der Einsamkeit, am Bachkrit oder zu der Witwe. Aber auch dort ist sie nicht. Meine Seele wartet, seufzt und stöhnt. Beide, der Herr Jesus und die Gemeinde, die Gläubigen, beide sehnen sich. Wo ist sie? Und man frisst einfach sich in sich hinein, die Dinge sehen sich weiter, hofft von weiter. Meine Seele wartet auf Gott. Weißt du, und ich habe da, als ich gefastet habe, ich habe auf Gott gewartet, Herr, sag mir, wie kann ich dich besser kennenlernen? Zeig mir das, offenbar mir. Weißt du, wir warten auf die Offenbarung, auf die Eingebung, auf den Impuls. Wir warten, dass Gott sein Wort einlöst. Das sagte doch der Herr, gestern haben wir noch drüber geredet. Weißt du, und ich werde alles erfüllen, was ich dir versprochen habe. Aber wo ist das, dass du alles erfüllst, was mir versprochen ist? Die ganzen Gelübden Gottes. Meine Seele wartet auf den Morgen, auf den neuen Tag, wie der Wächter auf den Morgen. Meine Seele wartet auf das Erbarmen Gottes. Wartet, dass ein Ausweg irgendwo gefunden wird, dass ich doch durchbreche. Wir warten auf den Durchbruch. Und zwar nicht die große Evangelisation und große Erweckung, sondern in unserem eigenen Leben den Durchbruch. Weißt du, was ich habe den Saum seines Kleides berührt. Wenn ich das könnte. So wie diese blutflüssige Frau. Und hier habe ich eine schöne, tolle Antwort bekommen. Kürzlich Psalm 62, Vers 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur auf Gott, Herr, ich bin so hin und her gerannt, bin wahnsinnig geworden, bin irre geworden. Ich habe meinen Bräutigam nirgendwo gefunden. Und dann lese ich weiter hier. Von ihm kommt meine Rettung. Psalm 62, Vers 2. Nur auf Gott warte ich still. Meine Seele wartet still auf Gott. Und das ist der Ausweg aus dem Labyrinth. Von ihm kommt meine Hilfe, meine Lösung, meine Antwort. Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die mit mächtigen Schwingen auffahren. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie werden nicht erschöpft. Geschwister, das sind wir. Das bin ich, das bist du. Wir laufen und werden nicht müde. Wir kämpfen und wir werden immer stärker. Wir erleben Niederlagen und wir stehen wieder auf und wir raffen uns wieder auf mit neuer Kraft. Als Wiedergeborene sind wir Wartende und warten auf den Posten, wo Gott uns hingestellt hat, bis wir wieder weitergeführt werden. Und wie sollen wir warten? Wie sollen die warten sein? Lukas 12, Vers 35, da wird uns der Weg gezeigt, wie wartende Gläubige sein sollen. Eure Lenden sollen umgürtet sein, also Rock anziehen, also die Hose fest, hoch und eure Lenden umgürtet sein. Und eure Lichter sollen brennen, Öl in der Lampe haben. Seid Menschen gleich, die dem Herrn, auf den Herrn warten und aufbrechen und ihm entgegengehen, damit, wenn er kommt und anklopft, sie sofort auftun können. Das sind Wartende. Die sind bereit. Und bereit sein ist alles. Die Koffer gepackt, verstehst du, auf die Stunde X. Das war der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Die sollten fertig sein. Die sollen alles schon zusammen, das Wichtigste zusammenlegen. Die Papiere, die sie brauchen, nur als Beispiel, die brauchst du wahrscheinlich im Himmel nicht mehr, aber trotzdem, hier brauchst du manchmal deinen Ausweis. Allzeit bereit sein. Und dann loslassen, was du loslassen musst, solltest, damit du auswandern kannst und verlassen kannst und dann mit dem Bräutigam gehen kannst. Glückselig sind jene Knechte, heißt es hier weiter, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tische führen oder einladen und zu ihnen hintreten und ihnen dienen. Er wird das machen. Aber der Tag muss kommen. Warte nicht auf irgendwelche Evakuierung, welche Art auch immer. Weißt du, Entrückung. Entrückung ist schön und gut, aber du musst bereit sein für die Entrückung. Und ich sagte, die wenigsten sind bereit. Die wenigsten, die allerwenigsten sind bereit. Weißt du, die beten immer, Heiland komme nicht so schnell. Ich muss noch heiraten. Heiland komme nicht so schnell, ich muss noch ein Haus bauen. Heiland komme nicht so schnell, ich muss noch meinen Beruf auslernen. Heiland komme nicht so schnell, ich muss meine Schulden abzahlen. Verstehst du? Und was weiß ich, was so alles, was wir für Bitten haben, Heiland, ja, meine Familie ist noch nicht bekehrt und so vieles andere. Wie wartet man auf den Herrn? Die auf den Herrn warten. Weißt du, die warten nicht auf den Antichristen oder die Katastrophe oder den Weltuntergang und den falschen Propheten, was weiß ich. Nein, die auf den Herrn warten, die sind wie Hanna und Simeon. Weißt du, wie Hanna war und wie Simeon war? Die waren voll Heiligen Geistes. Sie waren ständig im Tempel, sie beteten ständig, sie waren mit Gott verbunden. Und dann sagte der Heilige Geist, heute, aber heute ist kein Sabbat, aber heute kommt der Messias. Heute. Und dann kommt Maria, Josef und das Baby Jesus und die wird geweiht und gesegnet. Und dann, oh, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Simeon, verstehst du? Sie warteten, sie waren offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Sie warteten auf den Trost Gottes. Und plötzlich kommt ein Baby. Und jetzt müssen sie nochmals 30 Jahre warten, bis dieses Baby erwachsen ist und bis es auftritt und bis es Zeichen und Wunder tut. Und noch 3 Jahre dazu müssen sie warten, bis er als Messias die Welt erlöst. Jesus, verstehst du? Auch Jesus hat nicht so schnell gearbeitet und ist nicht so schnell gesprungen. 33 Jahre sind vergangen, bis das alles erfüllt wurde, bis Israel getröstet wurde. Ja, sie warteten auf Gottes Trost. Johannes der Täufer wartete und ihm ist zu lang geworden. Dem ging es alles zu langsam. Das, ja, schickte ein paar Boten, als er im Gefängnis sitzt. Fragt Jesus, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Kennst du diese Geschichte? Wartende. Selbst Johannes, der sogar Jesus als das Lamm Gottes deutete, und ich glaube, der hat wirklich Jesus erkannt, denn als Baby hüpft er schon im Mutterleib. Michelangelo malt den Johannes den Täufer in einem seiner Gemälde. Weißt du, der zeigt mit seinem Finger in einem Delirium, in einer Ekstase, weißt du, als wenn im Rausch wäre, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das hat er erkannt. Und jetzt sitzt er im Knast und sagt, Jesus, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Du siehst, kennst du Jesus? Spiel nicht so leicht. Und Johannes war der größte von Frauen geborene nach Jesus, verstehst du, ein Wegbereiter des Herrn aus der Familie Jesu. Und der fragte, bist du es? Leute in Jerusalem warteten auf die Erlösung. Josef von Arimathea wartete auf das Reich Gottes. Und was hat er gehabt? Der hat Jesus nur seine Grabstätte zur Verfügung gestellt. Dort kannst du Jesus beerdigt werden. Die Apostel warteten auf die Verheißung des Vaters. Warten. Paulus schreibt im Thessalonicher Brief, wir warten auf den Sohn Gottes vom Himmel. Wir warten. Im Römerbrief sagt er, wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten. Wir sind immer noch wartende Geschwister. Wir sind noch nicht am Ziel. Auf wen wartest du? Das ist jetzt eine Frage. Auf wen wartest du? Die gleiche Frage, die mir der gute Mensch gestellt hat, kennst du Jesus? Ich frage, auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Was sind deine Erwartungen? Wonach schreit deine Seele? Viele haben vergessen, warum sie da sind, auf dieser Welt, in der Gemeinde oder wo auch immer. Die haben vergessen. Viele haben falsche, unrealistische Erwartungen, Utopien. Weißt du, sie haben falsche, unrealistische Erwartungen an Gott. Weißt du, die glauben, wenn ich Kind Gottes bin, da geht mir alles glatt, wie gebuttert, wie geölt, wie geschmiert. Weißt du, da kriegen sie Probleme, wenn es nicht so kommt, wie sie gedacht haben. Sie haben falsche, utopische Erwartungen am Leben, an der Gemeinde, am Pastor, am Partner, an sich selbst. Das sind falsche Erwartungen. Die meisten Menschen sind nur selbstzentriert und selbstorientiert und selbstzufrieden. Weißt du, da ist noch diese alte adamische Natur in uns, diese verdammte Natur. Weißt du, ich, meins und unsers. Die Seele sehnt sich nach Gott. Die Seele gibt uns keine Ruhe. Und das macht uns krank und wahnsinnig. Wir sehen uns nach Jesus. Diese Seele wartet auf den Herrn. Deine Seele sehnt sich nach mehr von Jesus. Nach mehr Herrlichkeit. Sie wartet auf Gott. Weißt du, die betet voll Inbrunst. Und wir beten als Christen. Und ich bete fleißig in voller Inbrunst. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Verstehst du, das ist mein großes Anliegen. Wir warten auf Gott. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Im Himmel muss ich nicht warten, dass im Himmel was geschieht, aber hier auf Erden. Und Gott erwartet was von uns. Aber das ist ein anderes Blatt. Weißt du, das ist eine andere Sache. Gott erwartet, dass wir etwas tun, damit er uns segnen kann, damit Gott irgendwo zugreifen kann in unserem Leben. Gott will unsere Finanzen segnen. Das ist das Einzige. Gott will uns segnen, dass du auf allen Gebieten gesegnet bist. Aber verlass Ur in Chaldea. Das war schon der erste Schritt, wie Gott den Mann Abraham segnen konnte. Oder, weißt du, Zehnten bringen. Weißt du, Gott braucht ein Einfallstor in unserem Leben, eine Fläche, wo er eingreifen kann, wo er uns berühren kann. Weißt du, viele Christen sehe ich, die beten und machen alles Mögliche, kommen auf keinen grünen Zweig, weil sie nicht etwas tun. Der Heiland braucht immer etwas von dir, damit ein Zeichen und Wunder geschehen kann. 5 Brote und 2 Fische zum Beispiel. Da konnte der Herr Tausende speisen. Da konnte der Herr große Wunder wirken. Er will irgendwo mitreden, einklinken in unserem Leben. Er will sich beteiligen an deinem Leben, an deiner Situation, aber du musst ihm was geben, was von dir, was dir gehört, nicht was dem anderen gehört, was dir gehört, damit er bei dir was verändern kann. Weißt du, in der Bibel heißt es, wenn du zum Herrn gehst, komm nicht mit leeren Händen, wenigstens die 5 Brötchen bring mit und sag, Heiland, das gebe ich dir. Und was durch die Hände des Heilands geht, das wird gebrochen, wird verteilt und Tausende werden satt. So arbeitet der Herr. 5 Brote und 2 Fische. Jesus muss etwas von dir haben, damit er dir was schenken kann, dir vergelten kann. Und der Junge, der kommt nach Hause mit 12 Körbe. Der sagt, das ist altes Brot, Mutti, das der liebe Heiland gemacht hat. Das ist übrig. Tausende sind satt geworden. Gott segnet, was in seinen Händen liegt. Auch deine Gesundheit. Weißt du, Gott will deine Gesundheit berühren. Viele Menschen sind krank und brauchen Heilung. Aber du musst deine Gesundheit dem Herrn geben. Weißt du, was das bedeutet? Du bist todkrank vielleicht. Vielleicht bist du schwer krank, hoffnungslos, unheilbar. Aber noch etwas ist von dir, an deiner Gesundheit da und sagst, Heiland, diese paar Stunden, was ich noch zu leben habe, die stelle ich dir zur Verfügung. Und jetzt, Herr, die Kraft. Ich kann nicht mehr viel, aber ich kann jetzt beten, ich kann jetzt was hingeben oder ich kann was tun, was unternehmen, ich kann was sagen, ich kann dich bekennen. Weißt du, irgendetwas kannst du mit deiner Gesundheit. Mein Vater wurde geheilt von einer unheilbaren Krankheit, er war schon Frührentner und Gott hat ihn aufgerichtet. Und ganz, ganz merkwürdig, diese Sache. Wir haben da große Tamtam gemacht. Verstehst du, da kommt der Heilungsprediger, ein Bruder, der gebetet hat. Mein Vater hat alles genau gemacht nach der Heiligen Schrift. Wie heilt man Kranke? Öl bereitgestellt, dem Priester was zu essen gegeben, damit man muss zuerst mal dienen, bevor man was bekommt. Wir haben alles getan, aber passiert ist nichts. Dann fragt der Pastor an diesem letzten Abend vom Gottesdienst, wer kann morgen in die Gemeinde kommen und die Gemeinde ein bisschen aufräumen, helfen und dergleichen. Und mein Vater war Invalide und er hat sich gemeldet, er hat ja Zeit, war Rentner, Rentier. Und ich kann helfen. Und dann kommt er, da habe ich gedacht, Papa, was willst du dort machen? Und er ist hingegangen und dann sagte ich, ein bisschen die Bücher kann ich einsammeln oder was auch immer ist, weil was so liegen geblieben ist, ich kann ein bisschen ordentlich mithelfen und auf die Frauen aufpassen, die dort arbeiten. So, das kann ich tun. Und dann ging er hin und weißt du, was da passiert ist? Dann sehe ich, über die Mittagspause fahre ich schnell vorbei, dort in der Morellstraße in Augsburg, das weiß ich heute noch wie heute, wie das passiert, da sehe ich meinen Vater mit einem Klopfer, bei uns gab es noch den Staubsauger noch nicht so, dann steht er und klopft die Teppiche. Dann sagt er, ich merke gar nichts, ich bin geheilt. Und von dem Moment war er geheilt, dass er sogar seine Rente rückgängig machte und ordentlich ins Alterscenter ging dann. Verstehst? Aber er hat was getan, von nichts kommt nichts. Der sagt, ich kann wenigstens Bücher einsammeln. Verstehst du, so Kleinigkeiten. Gott segnet Kleinigkeiten. Wenn du anfängst, deinen Zehnten zu geben, was Einfaches zu tun, vielleicht was als Türsteher oder was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du für Gott tun kannst. Fang an. Gib deine Gesundheit, das bisschen Gesundheit, was du hast, die 5% Gesundheit. Gib ihm. Wo Gott nichts zu sagen hat, wo er nicht gefragt wird, wo er nicht gebeten wird, wo er nicht beteiligt wird, wo er nicht mitreden kann, passiert auch nichts. Meine Seele wartet auf Gott. Ist das so in deinem Leben? Kannst du das mit dem Psalmisten hier beten? Erwarte den Herrn, such den Herrn, sehn dich nach dem Herrn, begreife einfach deine Bestimmung. Weißt du, du bist für den Thron bestimmt, aber du bist noch nicht so weit. Und jetzt bist du hier in der Schule Gottes und jetzt suchst du den Bräutigam. Wo ist er? Mein Bräutigam, mein Seelenbräutigam. Du weißt, ich bin zu was Großem berufen, aber wo ist der Herr, dem ich dienen soll? Ich sage dir eine Wahrheit. Jeder Schmetterling kommt als Raupe zur Welt. Jeder Schmetterling. Und muss zuerst mal Kohl fressen oder was sonst noch. Verstehst du? Und sich verpuppen und langsam sich entwickeln, bevor er es fliegt. Aber er kommt als eine Raupe zur Welt. Deine Seele ist zur Freiheit berufen und bestimmt. Und du sehnst dich danach und du weißt, das, was ich hier mache, ist nicht alles. Das ist nicht alles. Fang an zu sehen und erwarte, dass etwas kommt und wächst. Und ich will zuerst mit ein paar Illusionen und Utopien aufräumen. Unsere Erwartungen müssen von Gott kommen, mit der Bibel begründet werden, vom Heiligen Geist offenbart. Wenn du Ertrag haben willst, dass die Frucht aufgeht und so weiter, das muss dann in der Liebe geschehen. Also, das sind schon Bedingungen, von nichts kommt nichts. Es liegt nicht an dem Boden, es liegt an unserer Einstellung, es liegt nicht am Samen. Denk an diese Geschichte vom vielfältigen Acker. Da, wo landet der Same, das ist die Sache. Auf dem Felsen, unter Dornen oder wo auch immer. Und selbst der kleinste Same kann aufgehen und Frucht tragen. Aber es braucht die richtige Pflege, die richtige Betreuung. Christen erwarten Segnungen und so weiter, erwarten Heilungen, Prophetien und Ermutigung und dergleichen. Aber wie soll das kommen? Wie soll Gott uns erreichen? Durch Beten, Fasten, das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber das war nicht die Möglichkeit. Ich musste einfach aufschreiben und dann in der Bibel selber nachlesen und forschen und graben und suchen. Zuerst mal in die Tiefe gehen. Und der Segen Gottes wird nur über Wurzel transportiert. Erst aus der Tiefe. Erst aus der Tiefe. Und wir haben ja dort gehört in diesem Psalm 30, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu und es bringt uns jonglieren nach oben. Schauen Sie nach oben. Und viele, die nicht aufpassen, dass die Sie denken nur oberflächlich von außen, von der Sonne und vom Regen und von der guten Predigt kommt das alles. Nein, das kommt durchs Gebet, durch den Tiefgang. Durch den Tiefgang. Deshalb brennen viele so schnell aus und verfallen in Depressionen oder werden enttäuscht. Oder da wird nicht viel aus dem Samen, was da gesät worden ist. Wenn du am Samen sparst, wirst du Verlust nur erleben. Ich weiß doch, bei uns damals in Litauen, Russland, Sowjetunion damals, da war es irgendwie, da war noch unter Stalin, aber da war irgendwas so Schwieriges, ich weiß nicht warum, meine Eltern konnten keine Kartoffeln, richtigen Kartoffeln sammeln. Da haben sie die Kartoffelschalen genommen und in die Erde gelegt. Und dann haben sie sich gewundert, dass die Ernte dieses Jahr so schlecht ausgefallen sind. Weißt du, von Kartoffelschalen, da können keine großen Kartoffeln wachsen. Das waren mickrige Kartoffeln und das waren wir nicht die Einzigen, sondern alle haben das gemacht, weil das irgendwie so ein bisschen dürre, trockene Zeit war. Wer am Samen spart, spart am Ertrag. Spart am Ertrag, deshalb am Samen solltest du nicht sparen, sei großzügig. Und Gott wird auch dich großzügig bedienen. Gott hat mir ein Wort, oder unserer Familie ein Wort gegeben. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Verstehst du? Gib und es wird dir wiedergegeben werden. Wir müssen etwas tun. Etwas muss in unserem Leben passieren. Und zwar an der richtigen Adresse. Übers Wasser fahren lassen. Nicht, wenn Leute dann dir eine Spendenbescheinigung geben und sagen, weißt, was du da getan hast. Nein, gib es dem Herrn. Und Gott wird es öffentlich vergelten. Irgendwann, irgendwie. Vielleicht Jesus bekennen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du tun kannst, um ein Segen zu werden für deine Umgebung. Und dass Gott wirkt. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Gott braucht Zugang zu uns. Irgendwie Zugriff. Irgendwie muss er uns erreichen können. Meine Seele schreit nach dir. Irgendetwas. Und weißt du, beim Heiland heißt es immer wieder, es begab sich, aber das mache ich morgen. Weißt du, es begab sich. Weißt du, es begab sich. Und irgendetwas passiert. Du musst warten, was sich begibt. Du kannst nicht planen. Und meistens, wenn du planst, kommt nichts. Es kommt, wenn du nicht planst. Das ist meine persönliche Entdeckung und Erfahrung. Erwarte Gottes Gegenwart in deiner Situation, was auch ist. Die Braut sucht, wo ist mein Bräutigam? Wo ist er? Sie verlässt ihr Gemach. Sie bricht ihre Tabus. Ein Mädchen geht nicht nachts im Orient auf die Straße. Ist gefährlich. Sie bringt sich in Gefahr. Weißt du, wenn du Gott kennenlernen möchtest, musst du dich in Gefahr bringen. Dein Ruf wird ruiniert. Und was weiß ich alles, was treibt sich die Braut hier, die Brautseele da auf der Straße, die sucht, wo ist mein Bräutigam, rennt überall hin, fragt alle Wächter, fällt negativ auf, verstehst du, wenn es Mann gewesen wäre. Nein, aber das Mädchen. Ähnlich wie die Frauen am Ostermorgen, verstehst du, sie gehen, aber sie tun etwas. Sie haben Öl gekauft, sie wollen Jesus salben, aber die sind ahnungslos. Entschuldigung, aber diese Frauen waren ahnungslos. Die gehen und dann sehen sie diesen großen Stein und sagen, wer wälzt uns den Stein weg? Aber dieser Stein wurde noch bewacht. Weißt du, du musst nicht alles wissen und alles kennen und alles verstehen. Du musst nur hingehen. Und indem die Aussätzigen hingingen, hat Gott sie geheilt. Und indem die Frauen auf das Grab zugingen, plötzlich geschah ein Erdbeben und der Herr ist auferstanden. Und die Soldaten liegen auf dem Boden. Alles, was natürlich ist, kommt immer unerwartet. Und was von Gott ist, weißt du, das muss erbeten werden, erglaubt werden. Und dann müssen wir auf die Sache zugehen. Krankheit kommt ungebeten zu dir, verstehst du? Aber wenn du die Krankheit loswerden willst, dann musst du etwas tun. Alles, was ungefragt in deinem Leben passiert, das ist vom Teufel. Weißt du, wo der Teufel dir auf die Pelle rückt oder was auch immer ist, ist nicht von Gott. Gott ist ein positiver Gott. Gott will das Gute. Und Gott wird niemand ängstigen, niemand einschüchtern und niemand zur Schnecke machen, niemand stressen. Weißt du, ich sehe mich nach Gott. Wo ist er? Er ist nicht im Feuer, er ist nicht im Erdbeben, er ist nicht im Sturm, er ist in der Stille. Wenn du stille geworden bist vor Gott, dich niedergesetzt hast und sagst, jetzt Herr, ich warte auf dich. Und dann, wenn du den ganzen Nachtwächter nicht mehr fragst, die ganzen Dämonen und Geister und so weiter, ja, es wird passieren, wie Gott es will. Und sie suchte. Und ich will jetzt nicht mehr auf dieses Happy End zurückgehen, aber sie hat ihn gefunden. Deshalb, wenn sich etwas in deinem Leben begibt, Bruder, Schwester, nimm das nicht an. Wenn so kommt, wenn sich so aufdringlich ist in deinem Leben, denn, oder so ungebeten kommt. In meiner Bibel heißt es, Amos Kapitel 3, Vers 7, Gott tut nichts Ungebetenes. Gott offenbart, offenbart zuerst mal seinen Dienern und Knechten. Der mächtige Gott, heißt es hier, tut nichts, ohne dass er zuvor seine Diener, die Propheten, wissen lässt. Gott lässt uns wissen. Und alles, was so plötzlich kommt, schick's wieder weg, wie es gekommen ist. Weise zurück. Gottes Pläne sind kein Geheimnis. Das kann jeder wissen. Steht in der Bibel schon seit 2000 Jahren. Meine Seele sehnt sich nach dir, oh Gott. Achte auf die Ankündigung Gottes. Was passiert durch ein prophetisches Wort, durch irgendeine Inspiration, was auch immer ist. Erwarte. Verlange nach Gott. Herr, ich sehne mich. Ich möchte dich kennenlernen. Noch mehr. Ich kenne dich noch zu wenig. Fang an zu bitten Gott. Und er will gebeten werden. Gott will gebeten werden. Nach dir verlangt mein Herz. Das ist so in einem Lied. Zum Himmel schaue ich empor. Verstehst du? Nach dir verlangt mein Herz. Und dann Kapitel 1, Vers 16, Hohelied. Du bist mein schöner Geliebter. Du bist schön. Du bist mein Geliebter. Verstehst du? Sie hat sich in diesen Bräutigam verknallt. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Hohelied 2, Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das wissen wir. Das ist klar, das ist eindeutig. Der Heilige Geist gibt mir das Zeugnis. Aber ich möchte noch mehr wissen. Und ich möchte meinen Geliebten an der Hand nehmen. Mein Geliebter ist mein. Und so, das Ganze geht hier in diesem Lied davor. Für eine Zeit zieht sich der Bräutigam zurück. Und genau das ist, was wir erleben seit 2000 Jahren. Der Bräutigam zieht sich zurück. Er ist zum Vater gegangen. Kapitel 3, Vers 1 bis 2, und da lesen wir, das ist unsere Situation, Jesus und du. Und jetzt, die Braut hat die Sehnsucht. Es harrt die Braut so lange schon. Wir haben das Lied gesucht, aber wir konnten es nicht spielen und singen. Aber das Lied gibt es, ich lese nur die erste Strophe. Hier auch, was jemand geschrieben hat. Es harrt die Braut so lange schon, o Herr, auf dein Erscheinen. Wann wirst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen, durch deine Nähe Seligkeit? Wann sehen wir deine Herrlichkeit? Oh, komme bald, Herr Jesus. Verstehst du? Das ist, was die Braut, wonach sich die Braut sehnt, wo jeder Christ sich sehnt. Komme bald, Herr Jesus. Die ersten Christen haben sich sogar gegrüßt, Maranatha, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Ich bin sein und er ist mein. Wir lieben uns, aber es ist noch eine Kluft dazwischen. Und der Herr entzieht sich für eine Weile. Und wie in diesem Wallfahrtslied noch einmal, Psalm 130, ich hoffe auf den Herrn und ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn wie der Wächter am Morgen. Weißt du, es ist so selbstverständlich, der Wächter wartet, oh, jetzt darf ich heimgehen, jetzt ist Feierabend. Ich bin voller Sehnsucht und ich möchte, dass du Appetit auf Jesus bekommst. Ich will meinen Geliebten, wo ist er denn? Mein Geliebter, Appetit auf Jesus, verlange nach Jesus. Diese erste Liebe wieder, erwecke die erste Liebe. Das wollen wir tun. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Und dann, wenn der Morgen kommt, dann kann der Wächter seine Arbeit liegen lassen, die Aufgabe ist erfüllt und dann wird es auch bei uns Schluss sein. Und dann sind wir auch am Ziel angekommen. Auch wir sind solche Wartende wie der Wächter. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Und wir möchten Wartende sein und nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht mutlos werden, sondern einfach vertrauen. Du hast das gute Werk in uns angefangen und du wirst es auch vollenden. Herr, du wirkst weiter. Und auch hier in diesem Raum möchte ich einfach stellen, diese Frage, kennst du Jesus? Herr, wir wollen dich mehr kennenlernen, auch als Gemeinde, noch brennender im Geist sein. Halleluja, Herr Jesus, entzünde das Feuer des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Schick den Tröster, dass wir genauso dynamisch, genauso voller Pep und Elan sind, wie die ersten Christen damals gewesen sind. Sie haben die Kraft, den Trost Gottes erlebt, den Tröster in sich aufgenommen. Und deshalb, wir brauchen die Kraft, das Feuer des Heiligen Geistes. Vater, du wirst es. Du wirst uns nicht enttäuschen. Ich danke dir dafür. Amen.